Was machst du, wenn du merkst, dass bei dir der Akku langsam leer wird und deine Energie raus ist? Welche drei Sachen helfen dir da?
Naja, was viele natürlich machen, ist zu warten, bis der nächste Urlaub kommt und entleeren den Akku bis zum nächsten Urlaub und dann versucht man den irgendwie wieder aufzuladen. Gut ist natürlich, irgendwas im Alltag zu haben. Was ich selber gerne mag, passt natürlich jetzt auch gut, ist Podcast hören. Nicht unseren, den kenne ich ja schon, sondern andere. Das finde ich immer ganz angenehm. Ein Spaziergang tut immer gut zwischendurch. Oder einfach mal sich mit einem netten Getränk hinsetzen. Nicht alkoholisch. Ne? Alkohol ist nicht die Lösung. Und einfach mal entspannen. Und du?
Ich höre auch gern Podcast. Aber auch nicht unseren dann. Genau. Also einen Podcast hören, ich finde es auch sehr angenehm, einfach sich mal ins Bett zu legen und einen Podcast zu hören. Also wirklich auch mal den Körper so runterzufahren, die Augen vielleicht mal zuzumachen. Ich gehe gern baden, gerade wenn es auch was körperlich ist, weil ich bin ja auch ein Mensch, ich friere ja auch ziemlich schnell. Deswegen, wenn es mir wirklich nicht gut geht, wenn die Energie raus ist, dann gehe ich gern baden. Genau. Und essen. Also mir hilft das immer total, wenn es mir nicht gut geht, zu überlegen, was könnte ich essen? Damit ist mal gar nichts Süßes unbedingt gemeint, aber was könnte ich essen, was mir selber eine Freude macht? Also so Soul Food mäßig.
Okay, weil das ist natürlich wichtig, dass man das nicht verwechselt mit, ich hole mir jetzt dann aus dem Süßigkeiten-Schrank eine ordentliche Portion Schokolade ab. Oder
ich habe ja immer ein Essen, was ich so sehr intensiv dann esse über mehrere Wochen und dann kann ich es nicht mehr essen. Dann mache ich eine Pause und dann irgendwann geht's dann wieder. Und das ist meistens dann ein Essen, was ich einfach sehr gerne vom Geschmack her mag, ne? So, wenn du dich erinnerst an meine Burrata-Zeit.
Oh ja. Ja. Wir haben das Gefühl, dass die Supermärkte dann phasenweise auf einmal den Einkauf von gewissen Produkten extra
Tomaten
erhöhen müssen.
Und Burrata und so mit Gewürzen. Oh, das fand ich eine Zeit lang. Das hat mir innerlich so eine Energie gegeben. Das fand ich so lecker einfach.
Ja, und da sind wir ja auch beim Titel der Folge, dass wir heute mal schauen wollen, was tut uns gut und wie können wir uns mehr klar darüber werden, was unsere Bedürfnisse sind, um den Akku aufzuladen. Denn das ist genau das, was ich ja schon mal sagte, eben, dass man nicht nur bis zum nächsten Urlaub wartet und sagt, hey, ich kann den Akku jetzt auf null runterfahren und der nächste Urlaub, der fährt mich wieder auf 100 hoch. Das ist dann genau das, wo man eigentlich bei der Ernährung vom Jojo-Effekt sprechen würde. Denn wie viele kennen das, dass sie in der ersten Woche nach dem Urlaub sagen, ja, ist eigentlich schon wieder wie vorher.
Also ja, oder man wird im Urlaub krank, ne? Auch so ein typisches Ding, ne?
Weil der Körper die ganze Zeit ausgehalten hat.
Genau.
Weil der Druck die ganze Zeit da war, Stresspegel hoch war, nicht krank werden durfte. Und auf einmal ist die Zeit dafür da, krank zu werden. Was viel besser ist, ist im Alltag Dinge zu haben, die uns gut tun, dass wir jeden Tag die Möglichkeit haben, unseren Akku auch wieder ein bisschen aufzuladen, denn das Entladen geht unfassbar schnell. Ja, wenn ihr hier an dieser Stelle seid, seid ihr im Podcast der Lebensidealisten. Ich bin Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in.
The future's here, it's right before you. Wenn wir über das Thema Tut-mir-gut-Liste sprechen, dann geht es ja ganz viel um die eigenen Bedürfnisse und eigenen Gefühle. Also wie fühle ich mich? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Was sind meine Bedürfnisse? Wie kann ich das in Einklang bringen mit den Bedürfnissen der anderen Menschen, die um mich herum leben? Und meine Erfahrung ist so aus den Coachings gerade so das letzte Dreivierteljahr, dass viele Menschen so ein bisschen den Bezug verloren haben zu ihren Gefühlen und zu ihren eigenen Bedürfnissen. Und dass das dann ganz schwierig natürlich auch in einer Partnerschaft wird, weil wenn ich nicht weiß, was ich brauche, damit es mir energievoller, kraftvoller besser geht, dann ist es natürlich noch schwerer, in einer Partnerschaft das zum Beispiel von dir zu verlangen, in Anführungsstrichen, dass du mir das geben kannst, wenn ich selber nicht weiß, was ich will.
Ja, das macht meistens die Komplexität im Leben.
Ja, die Auswahl, ne?
Was meinst du mit die Auswahl?
Ja, man hat einfach so viel Auswahl, dass es so komplex im Leben ist, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß an der Auswahl, was mir eigentlich gut tut, weil ich habe ja so unendlich viele Möglichkeiten.
Ja, das ist eine Sache, dass man vielleicht vor lauter Auswahl nicht weiß, was man machen soll. Was ich meine ist aber, dass viele so viele Projekte und To-Dos auf der Liste haben, dass man eigentlich den ganzen Tag nur noch am Rennen ist. Gerade in der Lebensphase, so in den 30ern, da kommt dann ja doch Karriereausbau, Hausbau oder Kauf häufig, dann vielleicht sogar ein großes Sanierungsprojekt. Manche sind auch selber dann tätig und bauen das Haus um, was sie sich gekauft haben.
Kinder,
heiraten, das kommt so alles in den 30ern zusammen.
Ja.
Manche sind noch völlig erschöpft von der Studienzeit.
Mhm.
Ich habe auch häufig Paare, einer schreibt die Doktorarbeit, der andere gleichzeitig die Masterarbeit. Dabei sind sie immer noch Teilzeit irgendwie am Arbeiten. Und dann geht's auch dann nachher los mit dem Arbeitsleben und man lernt viel Neues dazu. Und das bringt natürlich auch irgendwo Energie, aber eigentlich ist man dann doch aus den Dingen recht erschöpft und geht also in die nächsten Phasen über. Und das ist das, was ich meine mit Komplexität im Leben, dass man immer weniger die Möglichkeit hat, sich überhaupt Zeit dafür zu nehmen und dadurch diese Dinge, die einem gut tun, verliert. Wenn ich so an die Kennenlerngespräche denke zum Beispiel, das ist immer sehr spannend, dann fragen wir, wer die Paare sind. So, stellt euch mal vor, erzählt mal, wer seid ihr und wie sieht so euer Leben aus? Und dann ist so meistens, ja, hallo, ich bin Florian, ich bin 39 Jahre alt, ich bin Paartherapeut und Coach. Was gibt's denn sonst noch über mich zu erzählen? Ja, was machst du sonst? Was interessiert dich? Was begeistert dich? Was machst du in deiner Freizeit? Ja, also ich spiele Tischtennis.
Früher.
Also das mache ich schon seit 5 Jahren nicht mehr. Genau. Und ansonsten, mich begeistern eigentlich so, ich gehe gerne ins Kino. Aber ich schaff's eigentlich selten noch, ich bin abends zu müde. Also es ist immer so, also dann kommen entweder gar keine Ideen, oder so Ideen, wo man sagt, das habe ich damals mal gemacht. Es gibt jetzt auch ab und zu Paare im Coaching, wo durchaus ein paar Sachen da sind. Meistens Paare, die so 45 plus sind, wo die Kinder schon älter sind.
Mhm.
Aber eigentlich in der Phase, wo das jüngste Kind nicht älter als 10 Jahre ist, ist meistens noch so arbeiten, Kinder versorgen, selber so ein bisschen zu versuchen, sich mal mit Freunden zu treffen, oder so, dann ist es auch schon meistens vorbei.
Und ich glaube auch, dass das ganz viel damit zu tun hat, was für Glaubenssätze wir bewusst und unbewusst noch so von unseren Eltern oder von den Menschen, mit denen wir eng zusammen waren in unserer Kindheit und Jugend, da mitgenommen haben. Ne? So erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Man muss auch mal im Leben was durchziehen. Ne? Man kann nicht immer so schwächeln. Willst du schon wieder eine Pause machen? Und ich glaube, das schwingt auch noch immer mit. Also unbewusst, dass wir heutzutage es auch schwer haben, uns etwas Gutes zu tun, oder einige Menschen es schwer haben, sich etwas Gutes zu tun, sich rauszuziehen, weil ja noch so diese Glaubenssätze in uns mitschwingen, der Produktivität, ne? So wie wir letztens sagten im Sommer, da hat man immer so den Drang rauszugehen. Oh komm, jetzt ist noch so ein schöner Abend, wollen wir noch was machen, jetzt scheint noch die Sonne, und für viele ist dann ja auch, und das nehmen wir auch so beim Herbst, Winter auch mal wie so eine innere Erlaubnis zu haben, zu sagen, oh, ist eh Scheißwetter, lass uns drinnen bleiben, lass uns einen gemütlichen Abend machen. Dass das so eine Form von Entspannung denn es wieder so die zur Verfügung steht.
Ich habe das Gefühl, dass der Spruch, so ist ja so ein innerer Glaubenssatz dann auch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das konnte man damals gut sagen, so in der Generation unserer Eltern, da war mehr das Gefühl da, dass die Arbeit auch mal abgeschlossen ist.
Ja.
Dann ist irgendwann so die Arbeit beim Job fertig. So, dann ist der Haushalt gemacht, der Garten ist gerade auf Stand, dass man sagt, okay, Haken dran.
Erreichbarkeit
jetzt
ist nicht mehr da.
Kann ich auch mal was machen, man ist nicht mehr erreichbar, vielleicht genau. Man hat vielleicht auch durch Social Media und Co. keine shiny Objects gehabt und all die ganzen Dinge. Und ich habe das Gefühl, heute müsste man sagen, erst die To-Do-Liste und dann das Vergnügen, weil es ja heute mehr To-Do-Listen sind, die man dann so in sich trägt. Und ich habe das Gefühl, dass die wenigsten Menschen vor lauter To-Do-Listen noch so richtig ins Vergnügen kommen. Und selbst beim Vergnügen, so wenn man am Wochenende Zeit hat, dann ist man trotzdem irgendwie gehetzt und gestresst und kommt nicht so richtig zur Ruhe.
Mhm.
Man hat dann so diesen Druck, am Wochenende ganz viel zu erleben und so weiter. Und dadurch ist wenig Ruhe da.
Das erinnert mich an eine Sache gestern im Coaching. Da sagte jemand, also Ina, ich frage mich wirklich, wer sich die Sache mit den Ferienzeiten ausgedacht hat. Wer kann das denn so aufgestellt haben, dass die Ferienzeiten viel mehr sind als die Urlaubstage der Eltern, die zur Verfügung stehen? Das ist ja keine Rechnung, die aufgeht. Und dann habe ich noch so für mich heute überlegt, irgendwie hat mich dieser Gedanke auch nicht so losgelassen. Habe gedacht, heute Morgen, als ich zum Büro gegangen bin, habe gedacht, ja, das ist wirklich spannend. Aber damals, ne, Bildungssystem ist ja veraltet und alles drumherum, damals war das einfach kein Thema. Da war ja einer immer zu Hause meistens, die Frau natürlich, Aber da gab es ja gar nicht so stark die Diskussion um Ferienbetreuung, wer ist da. Und das ist ja auch ein Druck, der jetzt da ist, so die letzten 10, 20 Jahre, der auch anders ist, ne?
Und was ja auch etwas an der Haltung verändert.
Mhm.
Wir haben das letztens gerade im Vergleich gehabt, dass meine Mutter sagt, sie hat sich damals gefreut, wenn Ferien da sind. Ja, dann hat sie mehr Zeit mit den Kindern und so weiter, mehr Ruhe und erlebt mehr von den Kindern. Heute erleben wir häufig, dass die Eltern, dann wieder primär die Mutter, gestresst ist, dass Ferien sind, weil man ja im Battle um die Betreuungsplätze ist und hofft, dass man einen bekommt, weil man ansonsten im schlimmsten Fall 3 Wochen macht der Papa Urlaub und 3 Wochen macht die Mama Urlaub und dies ist nicht überschneidend. Das heißt, man hat eigentlich keine Chance, zusammen wegzufahren. Wenn man nicht irgendwo noch eine Oma, einen Opa eingebaut bekommt, wo irgendwas ausgeglichen werden kann. Also heute ist so das Gefühl, dass insbesondere die Sommerferien viele Familien oder viele Eltern mehr stressen als entspannen und sich auf so eine gemeinsame Zeit freuen können. Ja, das sind häufige Themen bei uns im Coaching. Ne, so dieses Thema Regeneration, To-Do-Liste ist ewig lang. Ich habe gar keine Dinge mehr so im Alltag, die mich zufrieden machen. Mein Akku ist ständig leer. Wir müssen im Coaching gemeinsam häufig schauen, dass wir erstmal den Akku wieder aufladen, um überhaupt die Energie zu bekommen, im Coaching an der Beziehung zu arbeiten. Aber das sind ja auch häufige Dinge. Ja, wann sollen wir denn über unsere Beziehung sprechen? Wann sollen wir die reflektieren? Wir sind abends viel zu K.O. Ja, am Wochenende haben wir keine Zeit. Ansonsten arbeiten wir. Also häufig das Thema, wann können wir Zeit uns nehmen? Und wenn wir Zeit hätten, ist das dann zu Zeitpunkten, wo keine Energie mehr dafür da ist.
Ja, und je älter die Kinder werden, ich sag mal so, alles ab dem 3. Lebensjahr wird es ja manchmal auch schwierig, über gewisse Themen zu sprechen, wenn sie dabei sind. Das war heute im Coaching auch ganz lustig. Da sagte das eine Paar, die haben immer sich so ein bisschen als Paar regeneriert, also beim Autofahren, weil sie es so schön fanden. Da konnten sie mal in Ruhe sprechen, da war keine Erreichbarkeit so vom Handy im Vordergrund. Meine stumpf irgendwie gefahren halt. Aber die Kinder sind immer älter geworden und irgendwann konnten sie halt ihre Themen dann auch nicht mehr da besprechen, weil dann die Kinder immer mehr zugehört haben. Und man dann gesagt hat, das Thema können wir jetzt natürlich hier so nicht besprechen.
Ja, das kennen wir ja auch. Ne? Dann besprechen wir vorne im Auto was und von hinten guckt unser Sohn ein iPad, ne, während der langen Fahrt. Und dann denkst du, du sprichst was, auf einmal kommt von hinten, was war das gerade mit Beziehung zwischen so und so? Wann kommt der denn genau? Und ich so, der hört ja alles. Ne? Und dann sagst du, okay, das ist also nicht mehr der richtige Rahmen, auch wenn er da hinten am iPad spielen ist und man hat das Gefühl, er ist dadurch ein bisschen abgeschirmt. Der hört alles.
Ja.
Ist voll dabei. Dafür wollen wir uns später bei den Lösungen dann mal die Tut-mir-gut-Liste anschauen. Das ist ja so eine Möglichkeit, die wir ja eigentlich uns ausgedacht haben, wie man dann dazu kommen kann, dass man wieder Freude an kleinen Dingen findet, die überhaupt wieder so im Gedächtnis sind. Und man so alltäglich seinen Akku wieder aufladen kann. Das ist ein wichtiger Part bei uns in der Kombination Paartherapie und Beziehungstraining, dass wir einerseits schauen, wie können wir wieder mehr Dinge in den Alltag bringen, die Energie liefern. Auf der anderen Seite haben wir einen großen Bereich im Training drin zum Thema Komplexität im Leben reduzieren. Denn wenn wir es schaffen, die Komplexität zu reduzieren, effektiver und effizienter mit Dingen, die nun mal sein müssen, auch umzugehen, dass wir mit dem Ziel, wieder mehr Paarzeit rauszuholen, die Woche gestalten können, hilft das natürlich auch sehr vielen extrem weiter. Ja, wenn ihr merkt, dass das ein Thema bei euch ist, dann meldet euch sehr gerne bei uns für das telefonische Erstgespräch. Sehr häufig helfen wir Paaren im Coaching, in der Paartherapie, in Kombination mit unserem Beziehungstraining dabei zu lernen, sich über ihre Bedürfnisse erstmal im Klaren zu werden, diese zu kommunizieren und natürlich auch stimmige Kompromisse zwischen beiden herzustellen. Denn meistens ist es so, dass man priorisieren muss. Alles, was man sich im Leben wünscht, kriegt man meistens nicht mehr untergebracht. Auf unserer Website www.lebensidealisten.de findet ihr unsere Unterseite zum Erstgespräch, könnt euch dort direkt in den Kalender eintragen bei uns und dann finden wir so in 10, 15 Minuten gemeinsam heraus, wie und ob wir euch am allerbesten unterstützen können.
Was viele ja dann erstmal probieren, wenn sie merken, der Akku ist leer, da ist keine Energie mehr, dass man versucht, mit dem Partner oder Partnerin erstmal ins Gespräch zu kommen um irgendwie so einen Abgleich zu haben, zu überlegen, was ist mit mir los, was sind meine Bedürfnisse, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Man möchte ja irgendwie Mitgefühl haben. Ne? Da sind wir wieder an den spannenden Punkt Mitgefühl und Lösung. Also das die eine Seite, häufig die Frauen, muss man sagen, gerne etwas erzählen, weil sie eine emotionale Verbundenheit spüren möchten, also ein Mitgefühl. Und bei dem Mann häufig ankommt, okay, ich pitche dir gleich meine Lösung, sag mir noch zwei Sachen, reicht schon. Du könntest das und das und das und das tun. Und die Frauen dann meistens denken so, warum? Ich will gar keine Lösung. Ich habe gar nicht mal mehr gesagt, dass ich eine Lösung haben will. Ich wollte einfach nur mal berichten. Ich wollte irgendwie dir das erzählen. Ich will Mitgefühl. Und das ist häufig auch eine Sache, die in Gesprächen als negativ empfunden wird und frustrierend ist, weil man sagt, ich kann mich gar nicht mehr mit dir unterhalten über meine Bedürfnisse. Mein Akku ist jetzt eigentlich noch leerer als vorher. Ich fühle mich nicht verstanden. Ich fühle mich alleine. Das Gespräch hat mir nichts gebracht.
Gut, gerade dann, wenn schon emotionale Verletzungen vorliegen,
genau,
ist natürlich auch sehr schwer oder auch wenn die Zeit sehr knapp ist.
Ja.
Bei vielen Paaren ist das ja auch so ein wenig ein Ringen um die freie Zeit. Ne, wann kann ich zum Sport? Wann kann der andere zum Sport? Wann kann ich mich mit jemandem treffen? Und so weiter. Also da ist ja auch sehr viel, dass man schaut, wie kriegt man die Zeit irgendwie aufgeteilt, dass jeder so ein bisschen was von seinen Bedürfnissen erfüllt bekommt. Und dann sind diese Gespräche manchmal schon vorbelastet durch vorherige Streitigkeiten, Verletzungen. Man hat schon, wie wir immer sagen, eine Brille auf, ne, und mag das schon eigentlich gar nicht mehr so richtig ansprechen, weil man weiß, ah, wenn ich jetzt das Thema wieder anspreche, das wird kein schöner Abend, das wird schwierig. Ne? Also grundsätzlich ist das darüber sprechen ja der richtige Weg, ne, was absolut Sinn macht, aber man muss eben schauen, ob so die Grundvoraussetzungen erfüllt sind, das Fundament ausreichend stabil ist, man den richtigen Rahmen hat, die richtige Energie dafür hat, ne, dann kann das gehen. Aber viele versuchen es halt einfach so, auch zwischen Tür und Angel, ne, und nehmen sich dafür nicht ausreichend Zeit. Und das sorgt dann eben dafür, dass die Gespräche über die Bedürfnisse eher negative Erfahrungen werden und man das in Zukunft noch weiter einstellt.
Ein weiterer Punkt, der häufig versucht wird und wo Hoffnung drin liegt, ist, dass man denkt, dass der Partner oder die Partnerin einem das von den Augen ablesen kann und es ist einem dann besser geht, weil der andere für mich dann etwas tut in dem Moment. Also du siehst doch, mir geht es nicht gut. Kannst du nicht etwas tun, damit es mir besser geht? Und das ist aber ganz schwierig, weil jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung und gerade wenn Menschen passiv geprägt sind, die machen dann halt nichts. Die sagen, ja, du hast mir halt gesagt, dass es dir nicht gut geht. Die bringen dann vielleicht nochmal eine Lösung und sagen, ja, dann nimm noch eine Kopfschmerztablette oder keine Ahnung, was du da machen kannst. Aber die Bedürfnisse kann man ganz schwer, auch wenn man sehr, sehr lange zusammen ist, wirklich objektiv bei dem anderen von den Augen ablesen. Es ist immer ganz viel Interpretation. Und es ist auch nicht die Aufgabe, muss man auch ganz klar sagen. Es ist nicht die Aufgabe in einer Beziehung, immer auf der Lauer zu sein, zu sagen, na, ist da ein offenes Bedürfnis? Kann ich da was erfüllen? Was brauchst du? Das ist Stress pur.
Nee, davon wollen wir aussprechen, statt irgendwie interpretieren. Aber du hast es ja eingangs auch schon mal gesagt, die Voraussetzung wäre natürlich auch, dass ich mir selber über meine Bedürfnisse im Klaren bin. Wenn ich da selbst keine Sicherheit habe und gar nicht weiß, was mir gut tut, was mich regeneriert, wie soll das dann mein Partner wissen? Sehr unrealistisch.
Genau, man hat ja immer so eine gewisse Ahnung, ne? Dass man denkt, oh, das wird dem anderen vielleicht mal gut tun in der stressigen Phase, wenn jemand viel arbeitet, dass man sagt, ich weiß, was das Lieblingsgetränk ist, ich weiß, was vielleicht gebraucht wird, aber dennoch sollte man nicht den Anspruch haben, dass die Aufgabe von dem anderen das ist, einen glücklich zu machen.
Ja, und dann werden natürlich schnell so Kurzschlussreaktionen versucht, also so kurze Impulse, die man versucht reinzubringen, so ein Wochenendausflug oder irgendetwas anderes, was dann vielleicht schnell neue Energie liefern soll, wo man dann aber vielleicht doch merkt, ja, das ist so ein kleiner Push, aber so richtig was bringt das einzeln für sich nicht. Wenn es denn gut funktioniert, so ein Wochenendtrip ist als Paar super, haben wir damals andauernd gemacht, ne, am Wochenende mal in die Stadt oder in ein Wellnesshotel und dauernd da so kurz regeneriert. Zu zweit schmeißt du dir kurz ein paar Sachen in dein Köfferchen oder in deine Tasche und fährst los. Aber sobald dort jemand Drittes, Viertes dabei ist, ne, also Kinder, dann ist es ja eben nicht mehr so kurz. Da musst du ein bisschen recherchieren, welche Möglichkeiten gibt es da für Kinder, dass die entsprechend auch ihre Bedürfnisse erfüllen können. Das heißt, dann geht nicht mehr so spontan jedes Hotel, ne, und dann musst du gucken, lohnt sich die Fahrzeit, ne, das musst du wieder viel einpacken. Dann ist manchmal so, dass man, bevor man 2 Nächte irgendwo hinfährt, was dann schon viel mehr Stress macht, als dann lieber doch zu Hause zu bleiben, dass diese Regenerationsmöglichkeit nicht mehr da ist. Das heißt, man muss auch je nach Lebenssituation, in der man sich als Paar und als Familie gerade befindet, immer wieder auch neue Dinge vielleicht finden. Es gibt Dinge, die haben damals mega geklappt und haben für Regeneration gesorgt, die heute nicht mehr gehen. Und dafür gibt es heute vielleicht andere Dinge, die einem gut tun und die einem beim Regenerieren helfen.
Da sind wir auch so ein bisschen beim Thema Loslassen, ne? Also auch Dinge zeitweise loslassen zu können, Strategien im Leben loslassen zu können, die für viele Jahre funktioniert haben und die auch gut waren. Und immer wieder zu schauen, welche Strategien, die neu sind, können mir jetzt helfen? Wie kann ich schauen, dass ich meine Bedürfnisse in dieser besonderen Situation decken kann? Und es kommt ja alles wieder. Zum Glück.
Ja, so probiert man dann Dinge aus und die Folge, wenn man das nicht beharrlich versucht, in die richtige Richtung zu bewegen und da keine Lösung für sich findet, sind natürlich weiterführender Stress, Konflikte untereinander und vor allen Dingen so eine dauerhafte Unzufriedenheit. Gerade wenn man merkt, dass man macht und tut, aber eigentlich trotzdem ständig der Akku nur leer ist und man sich irgendwann, gibt es bestimmt viele, die das kennen, habe ich oft dann schon auch in Coachings gehört, wenn so die Frage kommt, wofür mache ich das hier eigentlich alles noch?
Ja, fehlende Anerkennung ganz häufig, ne? Es wird nicht gesehen, was ich überhaupt leiste für die Familie, was ich alles aufgegeben habe die letzten Jahre. Dann auch die fehlende Wertschätzung, dass man sagt, ja, was gönnen wir uns untereinander noch? Darüber hatten wir ja letztens auch nochmal gesprochen, ne? Dieses Besondere in einer Partnerschaft, dass man dem anderen das Beste gönnen kann. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir nicht anfangen aufzurechnen und zu sagen, ja, was hast du, was habe ich? Und jeder kämpft so ein bisschen um die letzten 10% an Energie, sondern auch das Bewusstsein zu haben, es ist ein Gesamtkonstrukt und man hat so eine Gesamtenergie und die darf halt aufgeteilt werden und es darf halt geguckt werden, dass man dem anderen ja auch etwas Gutes tut oder auch mit den Akku auflädt, aber man sollte erstmal bei sich auch bleiben, ne? Und ich finde, da ist das Beispiel vom Flugzeug immer ganz gut. Das hat man in einer Podcast-Folge ja auch gebracht, wenn die Sauerstoffmasken runtergehen. Das natürlich nichts bringt, wenn ich erst gefühlt 3 Minuten meine Sauerstoffmaske vor meinem Kind hänge und dann bewusstlos werde und sterbe, sondern erstmal schaue, dass ich mich versorge, damit ich auch dann andere versorgen kann.
Dennoch braucht es natürlich das Wir-Gefühl. Ja. Dass man gemeinsam versucht, so als Paar, als Familie, das Maximum da rauszuholen. Denn sobald man eben in der Partnerschaft oder in der Familie vor allen Dingen her drinsteckt, braucht es ja eben alle und auch das Verständnis aller anderen, auch das Verständnis der Kinder, dass die Eltern eben Zeit benötigen, ihren Akku aufzuladen. Denn wenn es den Eltern gut geht, kann es eben auch den Kindern gut gehen. Und was dann eben passieren kann, ist, dass dieses Ich-Du-Denken, weil man selber so im Mangel ist und da schon Konflikte hatte, in der Folge eben immer mehr Distanz in die Partnerschaft bringen und dann natürlich auch die körperliche Nähe immer mehr nachlässt. Das ist ja auch etwas, was sehr viele Paare dann beschreiben. Also die meisten Paare, die bei uns sind, die entsprechend Konflikte haben, wo es eine Krisensituation ist, da ist das immer etwas, was mit drin steckt, dass sie sagen, wir haben das Wir-Gefühl verloren und haben auch schon sehr lange keine körperliche Nähe mehr miteinander. Das ist häufig eine Folge.
Wenn dauerhaft halt die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt werden und man seinen Akku nicht aufladen kann, kommt es dann auch immer mehr zu körperlichen Beschwerden und die kennt wahrscheinlich jeder. So etwas wie Schlafstörungen, dass man das Gefühl hat, man hat so eine extrem kurze Zündschnur, ne, so eine innere Aggressivität vielleicht auch. Durch die Unzufriedenheit, in der man drin hängt, dann sagen viele auch, ne, dass sie so eine körperlichen Symptome haben wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, das Gefühl, manche sagen auch, sie frieren denn schnell, ne, weil sie sich unwohl fühlen, beschreiben den Zustand auch manchmal wie so eine Erkältung, die nicht wirklich ausbricht und man sich immer so ein bisschen angeschlagen fühlt und das im Hintergrund so ganz viel Energie kostet.
Ja, und irgendwann tritt dann vielleicht die Stagnation ein. Dann hat man sich damit zurechtgefunden und dann hat man vielleicht so eine innere Akzeptanz aufgebaut und sagt, okay, dann ist es anscheinend das, womit ich leben muss. Mehr geht anscheinend gerade aus irgendwelchen Gründen nicht. Das macht zwar trotzdem weiterhin unzufrieden. Und das merkt man dann auch, wenn man mit den Paaren spricht, dass das entsprechend dann so ein großer Deckel ist, der auf diesen ganzen unerfüllten Bedürfnissen drauf liegt, wo dann, wenn man das Thema anspricht, der Deckel mal kurz wegfliegt sozusagen, ne, dann kommen die Emotionen raus, der dann auch schnell wieder eingefangen wird und man sagt, naja, da brauchen wir jetzt auch nicht so tief drüber sprechen und da habe ich mich schon mit abgefunden und ich weiß, das wird gerade gar nicht anders gehen. In unserer Konstellation muss das so sein. Ja, häufig gibt es da ja irgendwelche Argumente, die besonders wichtig erachtet werden, wo man sagt, da finden wir auch keine Lösung dafür. Häufig ist die Limitierung im finanziellen, beruflichen Bereich,
ja,
dass man entsprechend herausfordernde Jobs hat, wo man sagt, das geht nur so. Mhm. Ja, ich habe keinen Job, wo ich auf 35, 30 Stunden runtergehen kann. Mein Job erfordert einfach dieses Maß an Zeit und Reisen und so weiter und Verantwortung. Mit dem parallelen Gedanken daran, dass man sagt, und wir haben uns jetzt ja auch ein Leben aufgebaut, wo wir einfach so und so viel verdienen müssen jeden Monat. Ansonsten haben wir das Haus nicht mehr und haben wir das nicht mehr und können auch das nicht mehr uns leisten. Das wird dann immer so gegenübergestellt. Ja, vielleicht ist es nicht die erste Folge, die ihr von uns hört. Und wenn euch unsere Podcast-Folgen gefallen, Impulse liefern und weiterbringen, dann vergesst bitte nicht, nach der Folge einmal eine Bewertung dazulassen. Bei Apple und Spotify kann man sehr gut ein paar Sterne hinterlassen und wiederum bei YouTube den Kanal abonnieren oder auch gerne mal einen Kommentar dazu schreiben. Das freut uns immer sehr. Nun wollen wir zu den Lösungen kommen. Wie kann man denn für seine Bedürfnisse sorgen und seinen Akku im Alltag gut aufladen?
Vielleicht definieren wir da erstmal, was wir mit der Tut-mir-gut-Liste meinen. Also die Tut-mir-gut-Liste ist eine Liste, wo Bedürfnisse draufstehen, also das, was ich tun kann in einer Situation, wenn ich wenig Energie habe, wo ich relativ schnell meinen Akku wieder zum Aufladen bekomme. Also konkret, was kann ich tun, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich keine Energie habe? Und da fallen einem ja spontan vielleicht intuitiv immer nur so 1, 2, 3 Sachen ein, die man dann immer wiederholt und man hat nicht mehr so eine Auswahl im Kopf, weil dann ist man ja schon ja energielos unterwegs. Und die Tut-mir-gut-Liste ist ja so aufgebaut, dass ich auch mich inspirieren lassen kann von meinen individuellen Bedürfnissen in dem Moment. Weil ich da 50 Sachen, 100 Sachen vielleicht mal raufgeschrieben habe. Das können auch absolut Kleinigkeiten sein, die mir ganz individuell gut tun. Und wenn ich die dann sozusagen vor mir habe, im Handy abgespeichert, als Zettel, was auch immer, und dann mal raufschaue, habe ich vielleicht die Inspiration zu sagen, ah ja, das tut mir gut, das könnte ich jetzt mal machen.
Im besten Fall nutzt man die natürlich so, dass man so oft wie möglich, vielleicht 2, 3 Mal am Tag, deswegen sind die Dinge auch nur sehr klein, die da draufstehen können, das nutzt, damit der Akku insgesamt gar nicht so leer wird, dass es einem gar nicht so schlecht geht. Und was man natürlich auch gut machen kann, ist die Liste mit seinem Partner, seiner Partnerin teilen, sodass man auch dem anderen etwas Gutes tun kann, was eben auf der Liste des anderen steht. Ja, und deswegen ist die Liste bei uns immer möglichst lang so als Aufgabe. Da sind die meisten immer ganz überrascht. Aber wenn man sagt, so es sind 2, 3 Dinge, die man jeden Tag durchführt, und man soll 100 Dinge aufschreiben, dann weiß man schon, da dürfen echt Kleinigkeiten drin sein. Und das ist auch einer der Lerneffekte, auch für unser Unterbewusstsein, dass wir wieder dazu kommen, mit Kleinigkeiten zufriedener zu sein und die mehr anzuerkennen, wertzuschätzen, mehr Dankbarkeit zu zeigen, was natürlich auch auf die Beziehung abfärben kann, dass man auch Kleinigkeiten, die der Partner oder die Partnerin für einen tun, auch wieder mehr Anerkennung und Wertschätzung finden. Zum Beispiel, was ich immer so bringe, ist dann, dass man den schönen Kaffee gemütlich am Morgen, vielleicht hat man damals sogar noch eine Zeitung gelesen, ne? Heute guckt man ja ins Smartphone und bekommt schon gleich die ersten Nachrichten von außen, also nicht Nachrichten in Form von ich lese quasi, was so in der Welt passiert, sondern die ersten E-Mails, die ersten WhatsApp-Nachrichten und so weiter und bin sofort im Geschehen in der Außenwelt drin. Und das hat man umgebaut, diesen gemütlichen Kaffee am Morgen hin zum Coffee to go, dass man sich quasi nur noch auf dem Weg seinen Koffeinstatus entsprechend erhöht, dass man fit ist für den Tag, aber genießt das gar nicht mehr so richtig. Und dass man solche Dinge schaut, ob man die wieder umbauen kann. Das kostet häufig nicht viel Zeit. Das sind manchmal nur wenige Minuten, aber dafür bringen die in der Gesamtzufriedenheit einfach extrem viel.
Spannend finde ich auch die Nachahmung von Kindern. Also ich habe das auch ganz häufig. Eine Sache, die bei mir auf der Tut-mir-gut-Liste steht, die ganz schnell geht, ist zum Beispiel in der Mikrowelle das Körnerkissen warm machen. Das gibt mir immer relativ schnell viel Energie, weil ich das gerne mag, die Wärme, und dann nicke ich mir es in den Nacken oder so. Und das erlebt ja auch unser Sohn, wenn ich zum Beispiel das mir warm mache. Und selber fordert er das für sich, weil er es auch jetzt als angenehm empfunden hat, schon öfters auch jetzt ein und sagt, oh, ich glaube, ich könnte mir jetzt mal so ein Körnerkissen machen. Also dieses Gefühl zu haben, es muss jetzt nicht sein, was man kaufen muss oder was man groß herstellen muss, sondern was relativ schnell, innerhalb von Sekunden, Minuten, ohne viel Aufwand möglich ist, was fürs Wohlbefinden einzahlt.
Und das ist auch wichtig, weil wenn das viel Aufwand bedeutet, gehört das nicht auf die Tut-mir-gut-Liste, denn wir wollen nicht viel Aufwand damit haben, die Dinge zu tun, die uns gut tun. Also so richtige Events gehören dann nicht drauf. Also wenn man jetzt sagt, ich gucke sehr gerne Eishockey, aber ich muss dafür 80 Kilometer fahren, um ins Eishockeystadion zu kommen, dann ist das alles nicht mehr für die Tut-mir-gut-Liste. Das kann ich nicht 2-3 Mal am Tag machen.
Wir können ja mal ein paar Sachen vielleicht aufzählen, was da auf so einer Liste draufsteht.
Ja, vielleicht noch kurz zum Eishockeyspiel. Ja. Weil nicht, dass jetzt jemand denkt, oh Mann, das tut mir aber gut und ich darf das da nicht raufschreiben.
Ja.
Das würden wir statt auf der Tut-mir-gut-Liste sozusagen eher auf der Liste der Lebensmomente sehen. Mhm. Was sind denn, oder Hobbys, Lebensmomente, also was sind denn so besondere Events oder halt Hobbys, die mich begeistern? Ja, wo ich sage, das mache ich ab und zu. Der eine geht halt gern auf Konzerte, der andere in Musicals, der nächste zur Oper, der andere schaut sich gerne Sportveranstaltungen an und so weiter. Also das sind ja eher so Hobbys und Lebensmomente, genauso wie das auch aktiv sein kann. Ne? Der nächste, der hat so ein gutes Gefühl und fühlt sich lebendig, wenn er mit Skiern den Berg runterrauscht. Der nächste geht Fallschirmspringen, ein anderer Bungee-Jumpen. Wieder andere machen sehr gerne was Ruhiges und freuen sich und auf ein Wellness-Wochenende und lassen sich da einfach gerne mal massieren und es sich gut gehen. Das sind ja aber eher so Lebensmomente. Aber das ist etwas, wenn ich das nicht 3-mal am Tag machen kann, von der Intensität, Dauer, vom Preis oder so, dann ist das zu aufwendig für den Alltag. Ja, typische Dinge, ne? Kaffee am Morgen, was lesen, das Körnerkissen,
kaltes Getränk, ein Kühlschrank.
Genau, ein Spaziergang.
Pause nennen wir das ja. Also mal
ein Powernap.
Powernap machen, genau.
Also warum Pause? Weil viele ja heute in der Pause sich nicht richtig abschalten, sondern zum Handy greifen und irgendwie surfen, Nachrichten lesen, Nachrichten beantworten. Das ist aber ja keine echte Pause. Deswegen habe ich eben gesagt, das heißt Pause. Da kommt so aus dem Ausbildungsinstitut auch, weil man dann nochmal so ein neues Wort hat für, ich mache jetzt so eine richtige Pause. Mhm. Nicht die man heute alltagsmäßig als Pause meint. Ja, und so hat jeder seine Liste für sich, die dann individuell lang sein kann. Wie gesagt, 100 machen wir immer so als Vorgabe, damit man auch so ein bisschen sammelt. Die meisten finden pauschal erstmal 20 bis 30. Mhm. Wenn man sich hinsetzt mal eine halbe Stunde, findet man 20, 30, 35 Dinge, die zu diesen Kleinigkeiten zählen, die den Akku aufladen und einem gut tun. Und dann kann man diese Liste nach und nach erweitern und immer wieder neue Möglichkeiten finden, die einem gut tun und abends das Gefühl machen, zufriedener, dankbarer zu sein für den Tag und eben am Abend nicht bei 0% zu sein, sondern dass vielleicht auch noch etwas Restenergie zur Verfügung steht für eine Unterhaltung mit dem Partner oder der Partnerin.
Dazu hatte ich auch mal eine Frage, das fand ich super spannend im Coaching. Das hatten wir danach auch bei uns in der Coaching-Gruppe, also wir treffen uns ja regelmäßig alle Coaches zusammen, auch schon mal besprochen. Da sagte jemand zu mir, naja, diese Tut-mir-gut-Liste, irgendwie habe ich so drüber nachgedacht. Und wenn jetzt zum Beispiel bei mir draufsteht, mir tut es gut, dann eine Süßigkeit zu essen, um mich hinzusetzen und mir das bequem zu machen und mir einen Schokoriegel zu gönnen, ist das dann auch etwas, was in Ordnung ist? Weil man kann ja auch sagen, dass es im Kopf denn so abgespeichert wird, immer wenn es mir nicht gut geht, dann esse ich etwas.
Mhm.
Ne? Und das sozusagen ja auch nicht gesund wäre. Im doppelten Sinne, vielleicht wenn es Schokolade ist. Und da finde ich das immer ganz spannend, wenn man das so wie eine Klaviertastatur sieht. Ne? Also wenn man sagt, okay, wenn man nur diese eine Regulationsmöglichkeit hätte für sich zur Auswahl, also mir geht es nicht gut, mein Akku ist leer, ich brauche einen Schokoriegel, dann ist es schwierig. Habe ich aber mehrere Tasten zur Verfügung und kann sagen, mal esse ich einen Schokoriegel, mal gehe ich spazieren und mal mache ich irgendwas anderes, dann ist es in Ordnung, weil dann habe ich keine Limitierung drin.
Und vorausgesetzt natürlich, ich spiele auch regelmäßig viele Tasten des Klaviers.
Genau.
Und nicht nur immer die eine.
Das meinte ich mit Limitierung. Ich habe keine Limitierung und kann nur die eine spielen.
Ja.
Sondern ich kann auch andere spielen und entscheide mich aber ganz bewusst dafür, weil ich weiß, ich möchte das gerne. Ich möchte den Genuss dafür.
Naja, und man hat ja auch den inneren Kompass weiterhin zur Verfügung. Das sollte ja stimmig sein. Und wenn ich jetzt merke, dass immer wieder, wenn mein Akku so leer ist, meine Regulationsmöglichkeit ist, dass ich Schokolade esse, und ich merke, dass das ständig mehr wird und das immer mehr auch zu meiner isolierten Möglichkeit wird, dann wird es ja auch irgendwann unstimmig.
Ja.
Dann merke ich ja auch, dass ich vielleicht da sitze und den Schokoriegel esse und merke so, fühlt das sich gerade nicht so gut an. Irgendwie ist das zu viel. Irgendwie esse ich jetzt auch immer 5 statt nur noch 1 und auch immer häufiger. Also irgendwie hat man dann schon mehr so innere Impulse, das ist unstimmig. Schlechtes Gewissengefühl, ist das hier richtig und so weiter. Also da kommen so Impulse hoch und das ist wichtig, denen dann auch nachzugehen und dann zu merken, oh okay, da habe ich mich verfahren.
Und die Listen, also die Tut-mir-gut-Liste darf ja auch verändert werden, erweitert werden. Wie du schon vorhin sagtest, das hängt auch ganz stark davon ab, in welcher Lebenssituation bin ich gerade, was ist in meinem Leben möglich, was mag ich auch einfach. Ne, es gibt ja Lebensphasen, finde ich, da braucht man als Regulation, als zum Kraft auftanken, vielleicht ganz viel Ruhe und Entspannung. Aber es gibt ja auch Phasen, wo man sagt, ich brauche das Abenteuer, um wieder mich zu spüren, um lebendig zu sein, um dann zu sagen, mein Akku ist wieder voller.
Ja, natürlich auch die Kombination mit den Lebensmomenten, ne? Wirklich besondere Dinge machen, wo man sich lebendig fühlt. Weil das ist natürlich etwas, so die Tut-mir-gut-Liste, das sind so kleine Dinge, die den Akku wieder aufladen im Alltag. Aber dann braucht es eben diese Lebensmomente, wo man sich eben lebendig fühlt, ne, wo man das Gefühl hat, da kommt so ein Kribbeln, das ist was Besonderes, ich mache was Neues vielleicht auch mal, ne, was mich begeistert. Ja, vielleicht noch so als abschließenden Tipp, ist ja immer so, wie kann man sowas langfristig etablieren?
Mhm.
Also wir haben die Tut-mir-gut-Liste ja auch bei uns im kostenfreien Videokurs mit drin und natürlich auch im Beziehungstraining mit uns. Und da gibt es natürlich zwei Dinge. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir das als Gewohnheit etablieren.
Mhm.
Ja, da haben wir so ein System dann auch für, ne, dass man so eine Mastergewohnheit sich aufbaut und dann eben daraus neue Gewohnheiten aufbaut. Also achtet darauf, dass ihr für euch ein System habt, wie ihr diese Gewohnheit wirklich etablieren könnt. Und das andere, was man gut nutzen kann, was auch schon das Gewohnheit etablieren sein kann, aber um auch wirklich dran zu bleiben und motiviert zu bleiben, ist vielleicht dann so ein Zufriedenheitsjournal zu führen. Da muss man auch nicht unbedingt eins kaufen, kann man natürlich machen. Man kann sich aber auch selber seine 2, 3 Fragen hinschreiben, wo man sagt, da möchte ich mich gerade verändern, da möchte ich gerade den Fokus drauf richten. Und wenn abends dann die Frage lautet, welche 2 bis 3 Dinge von meiner Tut-mir-gut-Liste habe ich gemacht und welche Wirkung hat das auf mich gemacht? Und man hat dann da regelmäßig Dinge stehen und auch das Gefühl stehen und sagt, Mensch, das hat das Gefühl von Leichtigkeit gemacht, das hat das Gefühl von Wärme, Energie gebracht und so weiter. Dass man sich damit auch auseinandersetzt, welche Wirkung das macht, hat man natürlich nachher auch mehr Motivation, das durchzuführen. Sieht aber auch dann, wenn man mal in so eine Phase kommt, wo man das auf einmal vernachlässigt wieder, dass das dann schneller bergab geht, der Akku wieder schneller leer wird und kann das dann dadurch wirklich intrinsisch motiviert gut durchführen.
Deswegen finde ich das auch so schön, wenn man die Listen austauscht. Weil man sieht ja auch in der Energie vom anderen, dass wenn der andere etwas von der Liste nimmt, was einem gut tut, dass der Akku voller wird und dass man auch merkt, so cool, da kommt die Energie wieder. Aber dass man selber auch dann sagen kann, okay, cool, wenn ich merke, das tut dem anderen gut und dem geht's nicht so gut, auch dann automatisch vielleicht auch mal zu fragen und zu sagen, was brauchst du gerade? Also ich merke, ne, du überlegst vielleicht, was du tun kannst, damit es dir besser geht. Und gerade wenn man halt eine Familie hat, ist man ja auch angewiesen aufeinander, dass man sagt, okay, ich nehme dann die Kinder, wir gehen mal auf den Spielplatz, dann hast du jetzt zu Hause deine Ruhe. Man ist im Gespräch darüber, ne?
Ja, das sind gute abschließende Worte. Wir hoffen nun, dass ihr alle euch eure Tut-mir-gut-Listen anlegt. Wie gesagt, schaut sonst mal bei uns auf der Website, bei jedem Blogartikel oder auch ganz unten im untersten Bereich gibt es dann den kostenlosen Videokurs bei uns. Da sind einige Videos drin, die euch sehr weiterhelfen. Unter anderem eben auch nochmal eine Anleitung zu der Tut-mir-gut-Liste. Wenn man sagt, das möchte ich ganz gerne jetzt nochmal im Video wirklich angeleitet sehen, dann ist das sehr hilfreich. Und demnächst haben wir dazu auch dann so ein kleines Workbook zur Tut-mir-gut-Liste. Das sind 2-3 Seiten PDF, was einem dann auch wirklich hilft, daran konstruktiv zu arbeiten.
Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.